Telepolis hat sich verändert. Ende vorigen Jahres wurde eine Qualitätsoffensive gestartet. Chefredakteur Harald Neuber kündigte an, dass die Beiträge journalistischen Standards entsprechen müssen und gleichzeitig wurden rund 70.000 Altartikel vorübergehend offline genommen, was zu teils heftigen Protesten führte. Nun ist einige Zeit vergangen. Die Veränderungen und die Reaktionen darauf werden in einem Logbuch festgehalten, das der Chef persönlich führt. Man kann das auch nachlesen auf Telepolis. Und jetzt will ich mit ihm eine Art Zwischenbilanz ziehen. Hallo Harald.
Hallo Dietmar, ich grüße dich.
Du wurdest ja wegen der Sperrung der Altartikel heftig angegangen. Manche setzen das gleich mit der Bücherverbrennung der Nazis. So weit gingen einige Kommentare. Hat sich dieser Sturm mittlerweile gelegt?
Es ist ein Sturm im Wasserglas im Endeffekt. Bin auch vor kurzem auf diese Analogie eingegangen, auf dieses Bild der Bücherverbrennung. Also wenn man ein Buch nimmt und es verbrennt, dann mit Verlaub ist es weg, ja, dann ist es karbonisiert. Wir haben hier nichts verbrannt. Was wir gemacht haben ist, wir haben vor das historische Archiv, also das Archiv von Beginn von Telepolis bis zum Wechsel der Chefredaktion und vor allem, also es geht nicht um mich, sondern es geht darum, dass wir dem Projekt journalistische Grundsätze gegeben haben, ein Redaktionsstatut entwickelt haben, gesagt haben, so arbeiten wir, das können Sie, das könnt ihr von uns erwarten. Alles, was davor war, haben wir offline genommen. Das war eine heftige, eine krasse Maßnahme. Es war aber auch so ein bisschen technischen Gründen geschuldet. Wir konnten eben nicht sagen, wir nehmen jetzt nur bestimmte Sachen offline und wir wollten uns tatsächlich auch ein starkes Signal nach außen geben und wir wollten uns auch die Zeit nehmen, diesen Gesamtbestand mal anzusehen, uns im Klaren zu werden, wo sind eigentlich die Probleme, wo sind die problematischen Entwicklungen bei Telepolis gewesen? Was ist das Gute, was ist das Gute, was ist das Schlechte?
Ja, dann kannst du eine kurze Einschätzung mal geben. Ist ja einige Zeit vergangen seitdem. Zu welchen Erkenntnissen bist du denn gekommen?
Also die Grunderkenntnis ist, dass Telepolis wirklich von Anfang an ein großartiges Magazin war. Und das meine ich ganz ehrlich, das meine ich auch auf die Arbeit meines Vorgängers Florian Rötzer bezogen, der lange Jahre, vor allem in der Zeit, in der er Telepolis mit Armin Medosch, ein österreichischer Kollege, der leider verstorben ist, geleitet hat. In dieser Zeit war Telepolis ein großartiges Medium. Es hat viele, und ich habe das auch benannt, große Namen gegeben bei Telepolis. Dann kamen die Krisen und es kam eine gesellschaftliche Veränderung. Also wir haben, um das mal ganz grob zu skizzieren, 9/11 gehabt, die Anschläge in den USA, dann hatten wir die sogenannte Flüchtlingskrise, dann hatten wir Corona. Und dort, und zu der Erkenntnis sind wir in Verlag und Redaktion gelangt, wäre es notwendig gewesen, eine ganz, ganz, ganz strikte journalistische Herangehensweise zu haben. Das heißt, kritisch an das Geschehen herangehen, kritisch fragen, was passiert da in den USA gerade? Was ist das für eine Zäsur, die wir hier erleben? Genauso wie jetzt gerade in der Ost übrigens wieder. Was ist mit der Flüchtlingskrise? Wie wird das unsere Gesellschaft verändern? Wo scheitert die Migrationspolitik? Und dann später bei Corona mit ähnlichen Fragen. Also, es ist ganz wichtig, wir sind auch heute ein kritisches Medium. Wir sind ein Medium, das hinterfragt, das blinde Flecken beleuchtet. Aber es ist ungemein wichtig, gerade in diesen neuralgischen Punkten, ne, der gesellschaftlichen Entwicklung, dort professionelle Standards aufrecht zu bewahren. Und das sehen wir tatsächlich, wie ich geschrieben habe, nicht immer als gegeben an in der Geschichte.
Was sind jetzt die Konsequenzen? Das Archiv ist aber vermutlich auch nicht vollständig gesichtet, denn wer kann denn 70.000 Altartikel durchsehen? Vielleicht kannst du sagen, wie viel habt ihr euch denn wirklich angeschaut und was passiert jetzt mit diesen Artikeln? Die Ankündigung war ja, die gehen wieder online.
Es war von Anfang an so geplant und da muss ich selbstkritisch sagen, das hätten wir deutlicher kommunizieren müssen. Es war aber nirgendwo, muss ich dazu auch sagen, angekündigt, dass wir diese Artikel offline nehmen und die nie wieder auftauchen. Also beides ist Quatsch sozusagen. Es wurde auch rein interpretiert, wir werden und werden von Anfang an vor, alle Artikel wieder offline zu nehmen. Aber ich möchte nicht, dass das aktuelle Projekt, das ich verantworte, und zwar journalistisch und übrigens auch unternehmerisch, vielleicht reden wir da auch nochmal über die Bilanz von Telepolis, den Zustand von Telepolis, als ich es übernommen habe. Ich möchte nicht mit bestimmten Autoren und bestimmten Inhalten in Verbindung gebracht werden. Das sind witzigerweise genau die Autoren, die die lautesten Kritiker sind, deren Inhalte problematisch sind. Es gibt einen Autor, der vor kurzem geschrieben hat, fast wöchentlich, auch noch zu meiner Zeit, also es hat ja keine Ruptur, keine Zäsur von einem Tag auf den anderen gegeben, sondern ich habe erstmal mit den Autoren noch weitergearbeitet, musste mir auch im Klaren werden, was das für Autoren sind, musste mir die Arbeit angucken. Das ist alles ein Prozess. Also es gab diesen einen Autor, der fast täglich geschrieben hat, Europa steht der nukleare Holocaust bevor, weil alle französischen Atomkraftwerke in die Luft fliegen, weil es da Mikrorisse in den Druckbehältern gibt. Nun muss ich dir nicht sagen, dass der nukleare Holocaust ausgeblieben ist, wahrscheinlich auch ausbleiben wird, weil diese Risse längst untersucht worden sind und es gibt durchaus zwei Meinungen. Aber der Autor hat immer nur eine Meinung wiedergegeben und zwar bewusst. Und das ist das, was ich als Missionaren bezeichne. Das sind Missionare, es sind keine Journalisten. Es sind Leute, die wollen eine bestimmte Botschaft unter die Leute bringen und haben Telepolis dafür missbraucht. Und das ist unjournalistisch. Und die Einzigartigkeit dieser Situation ist, mich haben viele Leute gefragt, andere Medien, die FAZ hat ja auch ein langes Archiv, die Berliner Zeitung feiert gerade 80-jähriges Bestehen. Sind ja alles Medien lange bestehen, aber das sind journalistische Projekte von Anfang an gewesen. Und Telepolis hat mit dem Konzept, das mein Vorgänger dann irgendwann definiert hat, des Autorenjournalismus, diesen journalistischen Weg verlassen, teilweise. Autorenjournalismus wurde nach meinem Verständnis, ich müsste es ihn selber befragen, so definiert, dass die Leute schreiben können, was sie wollen. Ja, es wird veröffentlicht und, weiß ich, der mündige Leser trifft auf den, oder mündige Autor trifft auf den mündigen Leser und irgendwann kommt da was Vernünftiges raus. Jetzt wissen wir beide und die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, weder bei 9/11 noch bei der Flüchtlingskrise noch bei Corona ist am Ende was Vernünftiges rausgekommen, sondern es ist eine Polarisierung rausgekommen, die Lager bekämpfen sich, alle verschanzen sich in ihren Echokammern.
Wie machst du es denn? Also da kann jetzt nicht mehr jeder Autor schreiben, was er will, es sei denn, es ist ein Kommentar vermutlich, weil da wirst du nicht rein redigieren, denke ich mal. Aber ansonsten geht es über deinen Schreibtisch und dann entscheidest du, was kommt und was nicht?
Gott sei Dank nicht über meinen Schreibtisch, das wäre ein bisschen viel Arbeit. Nein, aber wir haben grundsätzliche und jetzt auch keine überraschenden Qualitätsschritte eingebaut und Kontrollmechanismen. Das heißt also zum einen achten wir darauf, dass generell Kommentar, Meinung und Meldung getrennt sind. Ne? Das heißt, wenn wir über etwas schreiben, ist das ein klassischer Bericht, es sei denn, es ist ein Leitartikel oder ein Gastbeitrag auch. Und da ist es eben ganz wichtig, dass wir Gastautoren auch in Biografie und in Bild vorstellen. Also wir sagen, der kommt da und daher, der ist Repräsentant von dieser und jener Organisation. Das betrifft vor allem Übernahmen von US-Medien. Also wir arbeiten mit Medien wie Responsible Statecraft, The Nation, der ältesten US-amerikanischen Wochenzeitung und anderen zusammen. Zusammenarbeit heißt, wir übernehmen unter Absprache Beiträge von dort. Also es ist ganz wichtig, um auch andere Perspektiven auch in diese deutsche Debatte reinzubekommen. Das ist eben das, was wir verstehen unter blinde Flecken beleuchten. Dass wir nicht immer nur unsere Sicht auf die Welt, ja, und unsere wertegeleitete Außenpolitik, ja, und unseren Approach sozusagen dort ansetzen, sondern wir gucken, was denken eigentlich die anderen? Was denken eigentlich die Lateinamerikaner über Lateinamerikaner? Was denken die Afrikaner über Afrika? Was denken eigentlich die Iraner über das, was im Iran passiert? Und wie sieht's in Israel aus? So zumindest der Anspruch. Und dann gibt's einige andere Kontrollmechanismen, die wir auch definiert haben und die lassen sich auch nachlesen. Die stehen auf der Startseite rechts oben gibt es einen Reiter über Telepolis. Da kann das alles nachgelesen werden. Das ist keine Verschwörung, das ist keine dunkle Machenschaft, sondern es ist auch wichtig, diese Dinge, und dazu trägt auch unser Gespräch heute bei, transparent zu machen, das öffentlich zu erklären.
Nochmal konkret nachgefragt, wie viele dieser 70.000 Altartikel sind denn jetzt schon wieder einsehbar und wie lange wird es dauern, bis der Großteil wieder da ist?
Wir werden binnen weniger Tage mit dem gesamten Archiv wieder online gehen. Wir sind eine Redaktion unter mehreren bei Heise und das musste dort sozusagen eingebucht werden. Das musste von den Technikern umgesetzt werden. Technisch ist das so, und ich habe es im Logbuch beschrieben, dass die Artikel immer da waren. Die sind nicht gelöscht worden. Das heißt, Löschung und Verbrennung ist völliger Unsinn. Leute verstehen es teilweise auch nicht, haben aber auch nicht nachgefragt, muss ich dazu sagen. Deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, hey, wir müssen jetzt dieses Logbuch einrichten und müssen das dokumentieren. Werde ich in Kürze auch nochmal einen neuen Beitrag schreiben. Also es wurde sozusagen einfach nur wenn jemand einen Artikel angewählt hat, wurde das vom Server nicht ausgeliefert. Der Artikel lag aber nach wie vor da und wird demnächst wieder erreichbar sein. Wir werden zwei Arten von Archiv online stellen. Das Telepolis-Archiv in Gänze mit allen Autoren, allem, was veröffentlicht wurde. Das ist in der Tat auch wichtig. Da haben auch Kritiker einen Punkt, dass sie sagen, das muss dokumentiert sein, alles, was passiert ist. Ich stimme nicht mit der Meinung überein, dass das das große Gedächtnis der Menschheit ist, das dort offline gegangen ist oder demnächst wieder online gehen wird. Aber es ist natürlich ein wichtiger Teil auch der deutschen Medienlandschaft.
Ja, nochmal kurz eingehakt. Also auch das Beispiel, was du vorhin beschrieben hast mit den Rissen in den Atomreaktoren und das Beschreiben dieser Katastrophe nimmst du auch wieder online, dass man es nachlesen kann?
Ja, aber es hat nichts mit meiner Redaktion zu tun, sondern es ist, also es liegt aus technischen Gründen auf dem gleichen Server, unter der gleichen URL abrufbar. Das hätte ich gern anders gehabt, aber wir mussten irgendwann auch pragmatisch damit umgehen. Wir werden deutlich machen, dass das nichts mit der jetzigen Redaktion zu tun hat, aber wir dokumentieren es. Und denken wir mal ehrlich, wenn jemand sowas schreibt, dann muss er auch selber dafür die Verantwortung übernehmen. Das trifft auf viele andere Dinge zu. Wir haben einen Artikel gehabt über die Biowaffenlabor-These in der Ukraine. Wir haben uns im ersten Gespräch schon drüber unterhalten. Victoria Nuland hat gesagt, die USA unterhalten Biolabore in der Ukraine. Wurde daraus gemacht, ja, die Biolabore sind Biowaffenlabore, was man vermuten kann. Da ging es aber weiter. In diesen Biowaffenlaboren werden Kampfstoffe entwickelt, die nur Russen töten, was jeder, der so ein bisschen was von Genetik und Medizin versteht, wo jeder sagt, ach, das wird schwierig bei einem multiethnischen Staat wie Russland.
Eine Veränderung fällt noch auf, die du vor kurzem getroffen hast. Bis vor kurzem konnte praktisch jeder Artikel kommentiert werden und da gab es auch mitunter mehrere hundert Kommentare dazu. Jetzt sind es nur noch einige Artikel, zu denen man sich äußern kann und einen Kommentar abgeben kann. Warum diese Einschränkung?
Weil wir es nicht geschafft haben, mit den Mitteln, die uns zur Verfügung standen, mit den personellen Mitteln, die Debatten vernünftig zu moderieren. Was ich immer sage, und das ist wirklich eine Auseinandersetzung auch mit dem Moderatorenteam bei mir im Haus von Anfang an, ich habe den Leuten immer gesagt, stellt euch diese Debatten vor wie eine Real-Life-Debatte, wie eine Live-Debatte, wo du hingehst, da ist ein Saal, da sind die Stuhlreihen drin. Das muss genauso funktionieren. Und da ist auch ein Moderator vorne und der dreht das Mikro auf und ab. Und wenn da ein Pöbler hinten drin sitzt, der immer, es wird, weiß ich nicht, über das Gesundheitssystem gesprochen und da steht jemand auf und sagt, Corona ist die große Verschwörung, das Virus gibt's gar nicht. Ja, dann sagst du, ja, Sie da hinten in der letzten Reihe, Sie haben jetzt Ihren Punkt gemacht, jetzt seien Sie mal ruhig. Ja, und dann pöbelt er aber weiter. Was machst du damit? Du schmeißt ihn irgendwann raus. Aber im Internet ist das Problem, diese Pöbler, die sind eben überall da und die sind anonym und die sind völlig enthemmt. Und damit muss man umgehen. Mal ehrlich, andere Medien haben längst die ganze Kommentarfunktion zugemacht, weil dort wird kein Geld gemacht. Da kann man nichts mit verdienen, da kannst du nur mit verlieren. Und wir wollen aber ganz klar, und da hat auch, da bin ich auch froh, dass unser Verleger, das Ansgar Heise, dass ihm es wichtig ist, wir wollen ganz klar die Diskussion aufrechterhalten, aber wir müssen die Foren an die zur Verfügung stehende Manpower anpassen. Und das haben wir jetzt gemacht. Wir werden mindestens 2 Foren pro Tag aufmachen. Wir erhöhen auch jetzt den Output. Wir werden mehr Artikel online stellen. Wir werden mehrere Bereiche abdecken. Wir experimentieren damit. Ich denke, dass wir die Zahl der Foren pro Tag hochsetzen. Ich muss in der Tat auch mal erklären, nach welchen Mechanismen das geschieht. Das ist im Moment, machen wir das in den Frührunden, in den Konferenzrunden, in den Redaktionskonferenzen, besprechen wir das. Da bin ich auch großer Fan von, sowas öffentlich zu machen und den Leserinnen und Lesern zu erklären.
Du hast jetzt manches geschildert, was in der Redaktion los war, welche Entscheidungen du getroffen hast, mit welcher Begründung. Hast du Fehler gemacht auch dabei? Bist du selbstkritisch im Umgang mit all dem?
Ja, also ich habe gesagt, wir hätten das durchaus transparenter machen sollen von Beginn an. Uns war wahrscheinlich nicht klar, mit welcher Vehemenz manche Leute reagieren. Ich muss dazu aber auch sagen, und dann, also auch dieses Logbuch, was ich eingerichtet habe, das ist sozusagen der Versuch, das auch zu heilen, ne? Und das zu erklären, was wir machen. Aber die Leute müssen auch immer empfänglich dafür sein. Und was wir auch gemerkt haben, ist, dass diese Kritiker zwar sehr laut sind, aber es ist nicht die Mehrheit und wir analysieren unsere Zugriffe jeden Tag. Ein Teil dieser Kritiker, es ist eine sehr geschlossene Szene, die sich jetzt auch teilweise um meinen Vorgänger Florian Rötzer schart und dort ihrer Wut Ausdruck verleiht. Und da liest man immer wieder und ich habe die Kommentare mir angesehen. Ich habe die auch ernst genommen. Ich habe 200 Kommentare mir angesehen, ich habe die ausgewertet, ich habe die analysiert. Was dort klar wird, es ist eine sehr, sehr, sehr kleine Szene, sehr von sich überzeugt. Und jeder, der von außen kommt und Kritik übt, ist Teil der Verschwörung. Ja, und es ist in der Tat nicht die Mehrheit. Und wir sehen an den Zugriffen, dass es zwar einen Rückgang gab, natürlich, wenn man ein Forum in dem Maße einschränkt, dann gibt es erstmal einen Zugang des Traffics, aber man muss eben genau gucken, wo dieser Zugang liegt. Also da muss man ein bisschen ins Detail gehen.
Aber das ist natürlich gleich die nächste spannende Frage. Telepolis muss ja auch irgendwie Geld erwirtschaften. Ihr seid ja frei zugänglich, also gibt keine Bezahlschranke. Und der Heise Verlag, der das Ganze trägt, wird ja auch irgendwann die Frage stellen, ihr kostet Geld, was bringt ihr uns ein? Also wie sicher ist denn dieses Wirtschaftsmodell?
Es gibt kein Wirtschaftsmodell, das hat es nie gegeben. Ja, und das ist auch in der Tat etwas, was ich in der Vergangenheit und der vergangenen Leitung kritisiere. Es ist völlig klar, dass die vergangene Redaktions- und Projektleitung unternehmerisch gescheitert ist. Ja, also ich habe das Projekt übernommen. Da hat es in erheblichem Maß, im sechsstelligen Größe reden wir hier drüber, Verlust gemacht. Ja. Und ich glaube, mir war nicht klar und ich glaube auch dem Haus war nicht klar, dass ich als Sanierer an Bord gehe. Und zwar journalistisch und unternehmerisch. So ein Projekt, es gehört zu meiner Verantwortung als Chefredakteur, dieses Projekt zukunftsfähig zu machen. Zukunftsfähig heißt, dass zumindest eine schwarze Null geschrieben wird. Als ich übernommen habe, wurde Telepolis Kaffee verkauft für einige Dutzend Euro. Inzwischen machen wir etwas mehr Geld tatsächlich. Das ist aber noch ein weiter Weg, den wir vor uns haben. Aber das ist eben wichtig, dass wir genau gucken, welche Kennzahlen haben überhaupt eine Bedeutung. Ich habe eben gesagt, dieses Forum produziert PIs, also Page Impressions, die nicht zur Monetarisierung beitragen. Und deswegen noch einmal, viele, viele Medien haben die Foren geschlossen. Wir werden das nicht machen. Unsere Intention ist, Kontrolle über die Debatte zu bekommen, eine gute, eine inhaltliche Debatte zu gewährleisten. Und deswegen sind wir jetzt gerade dabei, die Leute gewissermaßen zu erziehen und ihnen beizubringen, dass es Foren Regeln gibt. Genau wie in jeder anderen Debatte auch. Das ist auch nichts Verwerfliches. Ja, das ist unsere Verantwortung und wir wollen eine gute Debatte haben. Wir wollen, dass Leute sich zum Thema des Artikels diskutieren, dass Leute nicht anfangen mit ihren Punkten und die Debatte ablenken. Die PIs spielen da keine Rolle, deswegen sind die sind zurückgegangen und das ist uns aber auch egal. Grundsätzlich ist es so, dass wir, wenn wir von Writing Tool, das wir benutzen, ausgehen, die nennen das Object Views. Object Views ist ein Mischwert zwischen PIs und Visits. Das muss man eben auch verstehen, was das für Werte sind. Dort sind wir von unter 20 Millionen gekommen, als ich übernommen habe. Wir hatten 2023, deswegen kann man sich das ganz gut merken, 30 Millionen dieser Object Views gehabt, 2024 40 Millionen und wir haben jetzt das Ziel, 50 Millionen zu machen. Das heißt, wir sind auf einem deutlichen Wachstumskurs, ohne aber das Wesen von Telepolis als kritisches Medium, das sich explizit zwischen Mainstream- und Alternativmedien positioniert und eine Rückbesinnung auf einen kritischen, unabhängigen und nicht missionarischen Journalismus fordert. Und das werden wir vehementer, noch vehementer als bisher tun. Das werden wir weiter vertreten und da sind wir auf einem guten Kurs.
Es fällt aber auch auf, dass ihr euer Themenspektrum ein bisschen erweitert habt, um so Lifestyle-Themen, Ernährung, Lebensweise. Ist das dann auch der Versuch, neue Publikumsgruppen zu bekommen?
Ja, natürlich. Wir leben hier in keiner Gesellschaft eines Homo Politicus. Ja? Also wir sind alles politische Menschen, wir sind ein politisches Medium, aber wir denken nicht von vorne bis abends über den Iran-Krieg und den Atomkrieg nochmal. Mit Verlaub, es wäre auch nicht besonders gut für die psychische Gesundheit. Und das heißt, wir machen uns auch Gedanken über unsere Gesundheit, über Nachhaltigkeit und das sind Themen, da möchte ich Telepolis weiter profilieren. Und auch da, das ist nichts Verwerfliches. Also es ist ja im Grunde genommen, was wir machen, ist Wissenschaftsjournalismus. Wir gucken uns Ernährungswissenschaft an, wir gucken uns Sportwissenschaft an. Leute, die das nicht verstehen, die setzen das dann mit der übrigens gar nicht so schlechten Apothekenrundschau gleich. Aber es ist auch da an der Stelle eine Rückbesinnung auf den Ursprung von Telepolis, dem immer auch Wissenschaftsjournalismus wichtig war. Und mal ehrlich, ich habe mit einigen Kolleginnen und Kollegen in der ersten Stunde gesprochen. Die sehen das mit großer Genugtuung und die werden demnächst auch wieder in Erscheinung treten bei uns.
Danke dir, Harald, für das Gespräch.
Danke dir.